B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Wie schön, dich zu sehen. Schönen Sonntag wünsche ich dir.
Ich wünsche dir das auch. Ist doch herrlich im Moment, oder?
Ja. Diese ganze Erderwärmung, ein Traum. Bisschen trocken vielleicht, so für die Erdbeeren.
Das stimmt.
Aber wir wollen ja heute nicht in den Garten. Wir wollen ja heute über die ganzen erfreulichen Dinge sprechen. Und da gibt es ja eigentlich nur, oder? Ich finde gar keine schlechten Nachrichten mehr. Es macht mich sehr glücklich.
Ja, also unser neuer Machthaber hat die Dinge gut im Griff, er lenkt sie in die richtige Richtung, er sucht den Konsens mit der Bevölkerung, er versöhnt statt zu spalten.
Verspricht uns ja auch sehr viel für die nähere Zukunft.
Ja.
Unser Machthaber, hast du gerade gesagt.
Ach, das ist mir jetzt so rausgerutscht. Ich dachte, das wäre so eine Art Synonym für Bundeskanzlerin.
Ja, nee, aber das gilt, glaube ich, nur für andere Scheindemokratien, oder? Also ich habe das noch nie gehört. Meinst du jetzt im Zusammenhang mit unserem Machthaber? Also
ja, ist das nicht so ein Oberbegriff für politischer Chef eines Landes zu sein?
Na, das geht, glaube ich, für den anderen da, ne? Für Putin sagt man das immer.
Ja.
Aber der ist
ja
nicht gewählt.
Ich dachte, der wäre der Kreml-Chef.
Ja, auch, aber Machthaber ist ja nicht gewählt.
Ach, Machthaber sind nicht gewählt?
Nein, der Putin hat doch die Macht an sich gerissen und jetzt hat er sie.
Das Machthaber. Ach so, ich dachte, derjenige, der die Macht hat, ist auch der Machthaber. Müsste man ihn dann vielleicht irgendwie Kanzleramtschef nennen oder so?
Oder Putin? Noch nicht.
Nein, soweit noch nicht. Noch nicht. Gott bewahre, jetzt hör bitte auf. Mal den Teufel nicht an die Wand.
Ja, was ich nicht
verstehe. Oder Bellevue-Chef könnte man noch sagen.
Das zu Steinmeier. Das ist ja der andere, ja.
Aber als Analogie zu Kreml-Chef. Aber Machthaber, ach so, Machthaber ist jetzt kein neutraler Begriff, sondern der enthält eine Wertung.
Ja, der Machthaber hat sich auch nicht so ganz, das habe ich nicht verstanden, hat sich nicht voll inhaltlich hinter Herrn Wadefuhl gestellt, so heißt er, glaube ich.
Wadehade Dudefuhl,
wir sprachen ja über ihn. Und der profiliert sich ja sehr. Das finde ich schon auffällig und ich freue mich auch darüber. Du hast das
mitbekommen. Sag mal gerade wie, ich habe es gar nicht mitbekommen.
Die 5% vom Bruttoinlandsprodukt, die wir jetzt für, wie heißt das, Verteidigung ausgeben.
Sicherheit.
Sicherheit und Verteidigung, nicht Rüstung. Das ist ja dann auch von der Bild mal benannt worden. Das wären dann ja 200 Milliarden. Mhm. Also ich denke, es sind eher 225. Aber ich kann auch nicht so gut rechnen wie der. Ich finde das ja gut. Wir haben das ja schon angekündigt.
Eben.
Wir reden ja schon ein halbes Jahr darüber, was das heißt, 3, 4, 5%. 200 finde ich, ist 200 Milliarden oder 225 finde ich aber eigentlich nicht genug. Wenn es um unsere Sicherheit geht, warum gehen wir denn nicht auf 10%?
Das ist völlig willkürlich, ne? Völlig willkürlich.
Ja, aber das wären dann halt 450 und das ist doch alles, es würden ja noch 3,6 Billionen Bruttoinlandsprodukt übrig bleiben zum Ausgeben.
Für unseren Kokolores. Ich sage ja immer, alles Geld in der Rüstung ist gut investiert, einerseits garantiert es unsere Sicherheit und man kann mit dem Geld keinen anderen Unsinn anfangen.
Ja, das ist natürlich gut. Ich wollte das nur nicht,
dass also Panzer sind ja keine NGOs oder so.
Nein, aber nicht, dass wir uns missverstehen. Also der Haushalt sind 460 Milliarden. 10% wäre...
Pointe wieder nicht entdeckt.
Ja, also
das heißt, es ist quasi die Hälfte des Haushaltes.
Ja, des Bundeshaushaltes, genau. Geht jetzt drauf für unsere Verteidigung, dieser Plan. Aber wir haben ja noch Sonderunvermögen, wie du weißt.
Ja.
Diese 500 frisch gedruckten Milliarden, so für die nächsten Wochen. Also machen wir uns da keine Sorgen. Ich finde das alles im Rahmen der Kriegsertüchtigung schön und finde es auch schön, dass Wadefuhl jetzt unser zweitbeliebtester Politiker ist hinter Pistorius.
Ja.
Das ist doch alles eine gute Entwicklung.
Bitte.
Also nee, ich will ganz kurz nur als Nachklapp noch mehr Lob für Herrn Wadefuhl. Das fiel mir bisher unter den Tisch. Er hat ja auch jetzt angeregt oder möchte das durchsetzen, dass wir unsere Windkraftanlagen auf der Ostflanke.
Das habe ich gehört, ich habe es aber nicht verstanden. Die müssen auch kriegstüchtig werden, die Windkraftanlagen.
Ja.
Sind das so Laserpistolen irgendwie an den Flügeln oder große Mikrofone darin zum Abhören der russischen Flotte oder dienen die der Verteidigung? von Nord Stream 2, dass die sozusagen, dass man die Flügel so teleskopisch ausfahren kann und dann so U-Boote häckseln kann, die unter Wasser kommen oder was? Mhm.
Das spricht wieder für deinen Sachverstand, dass du das so einschätzt. Ja.
Danke, dass du das hervorhebst.
Gerne.
Also ich werde häufig unterschätzt.
Nein, also natürlich sind da Laserpistolen, mit denen man besonders gut zielen kann, wenn die sich drehen die ganze Zeit, an den Windrädern. Nein, es geht natürlich um ich glaube, es sind Luftpistolen, die man an diesen Dingern befestigen kann, um auf U-Boote zu schießen. Wir wollen wohl die U-Boote auch abhören über die Unterseekabel. Das ist wirklich ganz, ganz viel Lynch, was die da vorhaben.
Wow.
Ist natürlich vernünftig. Warum soll man das denn nicht auch mit nutzen gegen die...
Dual Use nennt man sowas.
Ja, Dual Use gegen russische Schattenflotte und gegen angreifende Russen. Sehr, sehr gute Idee. Ich gebe nur zu bedenken, dass man damit natürlich diese Anlagen aus der friedlichen Nutzung überführt in eine kriegerische Nutzung und sie damit auch nicht mehr geschützt sind. Das kommt uns insofern zu Pass, als der Russe dann zuerst mal die Windanlagen alle abräumt, wenn wir Krieg führen, weil die ja bewaffnet sind, verstehst du?
Also sonst
könnte man sagen, das sind ja zivile Ziele, da wird jetzt nicht drauf geschossen, wie auf Krankenhäuser, aber wenn die bewaffnet sind, dann werden die zuerst mal weggeknickt und dann haben wir wieder freie Sicht. So, jetzt du.
Nee, bin ich begeistert davon.
Ja.
Ich dachte, das heißt Dual Use, dass man also eine Art Mehrzweckverwendung hat, dass man sozusagen auch Panzer nimmt, um Kinder zur Schule zu fahren. Ja. Oder Atombomben, um die Erdverdunklung, die Sonnenverdunklung herbeizuführen. Also es gibt ja immer mehrere Zwecke.
Ja. Ja, aber das ist doch gut, dass wir das
jetzt. Aber was mir jetzt so ein bisschen auffällt, ist, dass wir doch einen Paradigmenwechsel in den äußerlichen Stereotypen haben. Also Männlichkeit ist wieder angesagt. Nach Jahrzehnten des Feminismus und der männlichen Softie, kennst du noch Softies? So Jungs wie wir, die in der Teestube sitzen und mit Mädchen über ihre Menstruation sprechen und total viel Verständnis aufbringen und so. In diese Zeiten.
Also ich nicht.
Gut, aber ich ja, schon. Du, ja. Ich schon, ja.
Ja.
Okay, und ich musste das noch nicht mal heucheln, weil ich sozusagen mit diesem Geschlechterstereotypen ja selber nicht viel anfangen konnte. Mhm. Aber diese Zeiten der Genitaldiffusion bei Männern ist offensichtlich vorbei. Wir können jetzt wieder sozusagen den starken Mann außenpolitisch, verteidigungspolitisch wieder hervorheben und haben sozusagen diese Trampolions-Periode überwunden.
Ja.
Um das nochmal ein bisschen menstruationsmäßig zu formulieren.
Ja, das freut dich. Das ist die Rückkehr des Macho.
Des starken Mannes.
In Gestalt von Pistolius, Wadenfuhl und Merz.
Ja.
Na, also das sind doch mal richtige, echte Kerle.
Das sind Vorbilder, da wissen die Jungs wieder, wo es lang geht.
Ja, okay.
Finden Sie nicht?
Ja, doch. Da kommen wir ja dann direkt zu meiner Lieblingsmeldung der letzten Woche. Du weißt das, ne? Also da sollen sich mal die anderen Jungs ein Beispiel dran nehmen, die Männer. Wir sprachen darüber. Wir ordnen das gleich ein. Es gab bei News eine schöne Meldung, dass die deutschen Männer, den Tatverdacht bei Gewaltkriminalität betrifft, nicht so richtig mehr mitkommen mit anderen, mit Konkurrentinnen in dem Fall, weil es sich ja dann, also das war zumindest die Statistik, dass dann sogar irakische Frauen also häufiger tatverdächtig sind bei Gewaltkriminalität als deutsche Männer. So, also 320.
Siehst du mal, wohin das führt mit dieser Softie-Sozialisation?
Ja, gut, also bei dieser Meldung. Ich habe dann auch geguckt, die deutschen Frauen, die sind natürlich in dieser Statistik ganz, ganz weit abgeschlagen.
Aber die Männer sind doch mal mit dem blauen Auge davongekommen.
Ja, aber auch vorletzter Platz, ehrlich gesagt. Also da ist ja schön, wenn es sich da was ändert, wie du sagst, dass wir wieder mehr so.
Wer hat denn die blutige Nase vorn?
Die blutige Nase vorn, bei den Damen haben die Irakerinnen und bei den Herren die Marokkaner. Das sind aber nur Fakten. Ich will nur mal ganz kurz einordnend hinzufügen dürfen, auch wenn wir ein Satireformat sind. Ich habe versucht, das nachzuvollziehen, was News da gemacht hat. Es ist mir nicht wirklich gelungen. Also ich habe 2 Stunden wohl gearbeitet und versucht, das mal herauszufinden. Denn es bezieht sich ja auf einen offiziellen Bericht des BKA. Ja, und eine kleine Anfrage von einem AfD-Politiker so. Und dann ich kann da nur sagen, ja, ist tatsächlich die eigentliche Meldung geht ein bisschen unter. Also, dass die Kriminalität, sowas, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und so Dinge uncharmante Dinge betrifft, um 10% fast gestiegen ist. Noch spannender fand ich, dass...
Durch irakische Frauen? Nein,
durch, wohl schon eher durch Männer.
Ach so.
Noch interessanter fand ich, dass die Zahl der tatverdächtigen Jugendlichen und Kinder so enorm gestiegen ist. Das will ich aber nur mal am Rande erwähnt haben. Mhm. 11,3% mehr tatverdächtige Kinder. Das finde ich eine ganz interessante Zahl. Du erinnerst dich, Schweden hat so ein bisschen das Strafrecht verschärft. Seitdem werden die gewisse Kinder, die vorher die Drecksarbeit gemacht haben in Schweden, und zwar nicht für nicht schwedische Kinder, ins Ausland zum Arbeiten geschickt. Also da könnte...
Aber welches Fazit ziehst du jetzt aus dieser Kriminalitätsverdachts?
Ich ziehe überhaupt kein Fazit, ich mache hier nur schlechte Witze, aber ich wollte das nur mal erwähnt haben, dass ich das nicht so richtig rekonstruieren kann. Das finde ich journalistisch nicht sauber.
Das ist journalistisch unsauber von mir aus.
Na, ich bin eingestiegen bis in irgendwelche Excel-Listen vom BKA. Da habe ich mich dann sehr gefreut, dass sie mich beim Öffnen fragen, ob ich sicher bin, dass ich das Dokument jetzt ändern möchte. Da habe ich dann gedacht, ja gut, wenn ihr so fragt, lieber nicht, oder? Aber ja, gut, nein.
Also da übrigens kann ich jetzt mithalten, was den Newswert angeht. Ich höre ja ab und zu im Auto auch öffentlich-rechtliches Radio und habe eine schockierende Meldung vernommen. Auch davon habe ich dir schon berichtet. Wir haben lange uns überlegt, ob wir die überhaupt senden können, weil das, wenn dann mit einer Triggerwarnung, es gibt eine Statistik seitens eines großen Kantinenbetreibers. Und zu unserer großen Erschütterung hat sich herausgestellt, dass im Unterschied zu 2019 nicht mehr Currywurst mit Pommes die Nummer eins der nachgefragten Produkte ist, sondern die Spaghetti Bolognese.
Mhm. Ja, und du willst darauf hinweisen, dass da etwas
fehlt. Dass das nicht eingeordnet wurde.
Ja.
Das wurde einfach so gemeldet und ich frage mich jetzt, was bedeutet das denn journalistisch? Also was bedeutet das?
Das ist ein journalistischer Offenbarungseid, oder? Denke ich.
Ja. Weil da brauche ich doch jetzt einen Kontext. Bedeutet das, dass die deutsche Currywurst irgendwie politisch inkorrekt geworden ist und die Spaghetti Bolognese als internationales Produkt für Weltoffenheit steht? Oder was bedeutet das?
Das kommt ja kaum mehr vor, ne? Also dass man das nicht eingeordnet kriegt.
Ja.
Deswegen fällt das ja so auf. Also normalerweise.
Das war wie so ein Fremdkörper im Diskurs, der so rausgeragt ist, so wie so ein unverdautes Ding, was du zu dir nimmst und wieder ausscheidest und überhaupt nicht verstoffwechseln kannst, was damit gemeint ist.
War nicht mal irgendwie eine CO2-Fußabdruckstatistik dabei?
Das wäre ja ein Kriterium gewesen, klar.
Ja, oder warum die Currywurst ausländerfeindlicher ist als die Spaghetti.
Ja, oder auch, ob die Currywurst als Phallus-Symbol dem eher weichen muss. Ich weiß es
nicht.
Man macht sich da so seine Gedanken.
Mhm. Aber das wird sicherlich nicht wieder vorkommen, oder? War das vielleicht irgendwo, war das nur eine Quelle?
In der bitte?
Nicht, war das nur eine Quelle, die das...
Ach so, das meinst du an Fake News?
Ja, oder irgendwas in der Kurzmeldung. Es kann ja nicht sein, dass die großen etablierten Medien das nicht einsortieren. Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, die lassen
melden bei der Landesmedienanstalt.
Ja.
Da fehlt die Einordnung.
Ja, würde ich auch sagen. Wir haben es probiert mit der Einordnung, aber ich finde, derjenige, der es ins Spiel bringt, muss es auch einordnen.
Ja.
Das kann man ja nicht den Leuten selber überlassen, sich da Gedanken zuzumachen.
Nein, machen wir sonst auch nicht.
Oder?
Nein.
Das ist ja nicht mehr unsere Demokratie, wenn man dann die Meldung nicht mehr einordnet.
Ja.
Apropos unsere Demokratie.
Apropos Einordnung, ja, du wolltest was zu dieser AfD-Geschichte sein, die ich nicht richtig...
Ich wollte erstmal anfangen mit Doxing.
Mhm.
Wusstest du vorher, was das ist?
Nee, ich hab das...
Es gibt doch für jeden Scheiß ein englisches Wort, oder?
Ja. Ja, ja. Also,
woher kommt das? Hast du es verstanden, was das heißt, Doxing?
Nee, ich habe das mir erklären lassen, ja, was das ist. Aber ich habe nicht... Hast du verstanden, warum es Doxing heißt?
Ich denke, das kommt von der griechischen Doxa.
Ja.
Meinung für Wahrheiten. Keiner, ich weiß nicht, was das
ist. Also ich muss nur Outing, verstehe ich. Aber Doxing heißt... Was heißt denn das? Wir machen uns mal nicht so neugierig. Also das heißt,
wenn zum Beispiel ein Satiriker, nennen wir ihn Böhmermann, in seiner Show einen gesichert rechtsextremistischen YouTuber auf humorvolle Art und Weise öffentlich bloßstellt und damit einer anprangert und einer öffentlichen Hinrichtung ausliefert, glaube ich, das ist Doxing, oder?
Ja, so habe ich das auch verstanden. Aber das kennen wir ja auch schon von anderen, also von den Ken Jebsens dieser Erde, da verrät man dann so eine Adresse auch, oder?
Und, ja.
Wo der arbeitet.
Genau.
Aber das ist erlaubt, ne? Habe ich mir sagen lassen. Habe ich jetzt unter der Woche.
Ja, ich glaube, solange man das gegenüber gesichert rechtsextremistischen YouTubern macht, ist es erlaubt. Ansonsten ist es zumindest unfein. Mhm. Also wenn man das zum Beispiel mit den Mitarbeiterinnen von ZDF Royal oder Herrn Böhmermann selbst machen würde, das wäre natürlich was anderes. Das gehört sich nicht.
Ah, okay.
Weshalb ich das voranschicken möchte, dem AfD-Gutachten, weil ich glaube, das Ganze ist ein wenig nach hinten losgegangen. Der Kollege hat einige Abonnenten dazu gewonnen und die öffentliche Sympathie ist nicht zwangsläufig zugunsten von Herrn Böhmermann ausgefallen. Oder?
Ja.
Aber was passiert ist, dass Leute, die so unschuldig wie wir als Kunstfiguren unter falschem Namen auftreten, also niemand weiß ja, wer wir wirklich sind.
Nein.
Dass die jetzt Angst haben, oh, was ist, wenn unser Inkognito geflüchtet wird, wenn gelüftet wird. Mhm. Wenn alle wissen, dass Sven Böttcher und Matthias Burchert nur ein Syndrom sind.
Mhm. Ja.
Ja.
Das darf auf gar keinen
Fall passieren. Da habe ich denn direkt Bedenken. Und das mündet dann direkt jetzt in dieser AfD-Gutachtengeschichte. Ich hab ja alle 1200 Seiten gelesen.
Du bist tapfer.
Ich bin tapfer. Das war so spannend. Das war schon gut gemacht, muss ich sagen. Ich habe mal so ein paar Punkte rausgehoben, um mal auch nochmal die Tendenz zu zeigen. Also ich sage mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt redlich spreche, kann ich das Ganze gar nicht beurteilen, weil ich kein Jurist bin. Das möchte ich voranschicken. Also die Dinge, die mir aufgefallen sind, es sind bestimmt ein paar hässliche Dinge drin, die habe ich vielleicht überlesen. Ansonsten würde ich sagen, ist das meiste von der Meinungsfreiheit gedeckt und sachlich diskutabel, möglicherweise sogar zutreffend. Mhm. Ja, aber was ich jetzt hier habe, ist, dass es hier einen Verfassungsschutz delegitimierenden Umgang mit dem Demokratieprinzip gibt. Und da würde ich die Kriterien mal kurz nennen, die hier ausführlich beschrieben werden. Also erstens ist das in Abrede stellen der Volkssouveränität der Bundesrepublik Deutschland von der AfD begangen worden. Mhm. Und es wurde unterstellt, dass es eine angebliche Steuerung durch die USA gibt. Mhm.
Und das darf man nicht?
Das wird inkriminiert. Also das ist genau der Punkt. Ich mache mal jetzt weiter und dann kannst du ja mal fragen, wenn wir nicht sozusagen immer für alles wären, könnte uns nicht auch unterlaufen, dass wir solche verfassungsschutzrechtlich relevanten Delegitimierungen des Verfassungsschutzes selbst begehen? In Abredestellung der Pressefreiheit.
Ja.
Das ist ja ein Vergehen, also das ist ja klar, ne? Oder?
Ja,
oder?
Ich werde gerade ein bisschen blasser, auch wenn man das nicht sieht. Ja, okay, hast noch mehr?
Nutzung der Begriffe Systempartei, Kartellpartei, Blockpartei, Gleichsetzung der Bundesrepublik mit dem Nationalsozialismus und der DDR, Bezeichnung der Bundesrepublik als Diktatur im Zusammenhang mit konkreten Sachthemen. Jetzt geht es um die Sachthemen. Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-Pandemie, angebliche mangelnde Gewaltenteilung bzw. Aushöhlung demokratischer Prozesse, angebliche Gewaltausübung gegen die Bevölkerung und politische Gegner. Mhm. Also wenn du jetzt behauptest, die Gewaltenteilung ist ein wenig in die Disbalance geraten, Meinungsfreiheit ist nicht zu 100% gegeben, politische Gegner werden diffamiert und politisch verfolgt, begehst du eine verfassungsschutzdelegitimierende Delegitimation des Verfassungsschutzes.
Ja,
und bist damit nicht, gesichert rechtsextrem.
Aber nicht des Staates, sondern des Verfassungsschutzes. Das hast du jetzt richtig gesagt.
Allgemeine Diffamierung staatlicher Institutionen.
Ja. Hm. Aber das heißt, also jetzt mal ohne Scherz, das ist natürlich nicht nur eine Delegitimierung des Verfassungsschutzes, sondern auch des Staates. Das ist gemeint, oder? Beim Verfassungsschutz. Also in diesem Bericht.
Gemeint ist damit, dass du damit gesichert rechtsextrem bist, wenn du anprangerst, dass die Gewaltenteilung nicht im vollen Maße verwirklicht ist. Also wenn du diese Falschmeldung verbreitest. Mhm.
Aber
das heißt, jeder, der Demokratiedefizite in einer Demokratie benennt, läuft Gefahr, als Gegner dieser Demokratie zu gelten, obwohl er sich eigentlich für sie eingesetzt hat. Mhm.
Ja, dann müssen wir aber ja umdenken, du und ich, oder? Also selbst als Kunstfiguren. Weil bei mir klingelte das gerade so und dachte ich, aber das, was da drin steht, das sind ja auch alles ganz, ganz ernste Aussagen, oder? Also bei uns nicht, wir dürfen weiter Regenbogen-SED.
Weil wir Satire sind.
Wir dürfen Regenbogen-SED sagen. Oder ist das dann
auch... Ich bin mir nicht sicher. Weiterhin Antisemitismus. Antisemitismus ist, wenn du zum Beispiel behauptest, dass George Soros Einfluss nimmt auf nationale Regierungen. Das ist Antisemitismus. Also Philanthropenkritik ist strukturell antisemitisch.
Aber nur in seinem Fall, also nicht im Fall von Elon Musk.
Ja, ich habe die Soros-Passagen gelesen, weil der natürlich, weil er Jude ist, aber ich glaube, er wird ja gar nicht wegen seiner Religion kritisiert, sondern wegen seiner politischen Intervention.
Ja, das meine ich, aber dann wäre ja meine, wir dürften also Musk oder Gates, weiß ich nicht genau, den dürften wir ja das zumindest unterstellen und Soros nicht.
Ja, so Sachen wie, dass die Berliner Regierung Marionetten von Philanthropen sind, also da, ich wäre da vorsichtig. Und das finde ich das Bemerkenswerte an diesem Verfassungsschutzbericht. Es geht ja nicht darum, dass diese Aussagen die rechtsextreme Position der AfD untermauern, sondern dass die Behauptung des Rechtsextremismus die Ungültigkeit dieser Aussagen begründen soll. Das wirkt ja so, wie das Doxing jetzt nicht nur gegen Herrn Clownsworld wirkt dieses hier auch gegen Menschen, die sich in besten Absichten der Demokratie widmen. Also ich finde es nicht ganz unbedenklich.
Das ist vorsichtig formuliert. Dürfen wir denn überhaupt noch irgendwas sagen? Also jede Form von auch nur feststellen, dass unsere Demokratie oder deren Demokratie, also irgendeine Demokratie, die mal bestanden hat, nicht mehr so ist, wie sie mal war, das ist schon rechtsextrem. Ist das die Kurzfassung? Also alles, was wir sagen, ist rechtsextrem. Ich würde mich da überhaupt was gar nicht
ja, sehen. Also das ist halt meine Sorge. Ich habe das nie als rechtsextrem. Ich habe ja mit der AfD nichts am Hut. Ja?
Nee, ich auch nicht.
Aber ich bin ja nur für einen fairen Umgang mit politischen Wettbewerbern, also um das auch nochmal klarzustellen. Und ich habe einfach das Gefühl, wenn alle auf einen gehen, dann ist das nicht fair. Dann würde ich lieber sagen, na, dann messt euch doch mal irgendwie im Austausch von Argumenten. Und also mir ist ein bisschen heiß geworden, weil ich, selbst mir ist schon mal aufgefallen, dass es mit der Gewaltenteilung manchmal nicht zu 100% klappt.
Ja. Aber erklär mir mal ganz kurz, was ist denn überhaupt das Ziel dieses jetzt dann doch durchgestochenen Gutachtens? Es bleibt ja auf jeden Fall was kleben. Also selbst wenn man sagt, wir machen jetzt wieder einen. Es ist ja nicht zurückgezogen, sondern es gibt nur so ein Stillhalteabkommen. Man darf das jetzt also nicht mehr sagen gesichert, sondern entsichert, rechtsextrem. Aber es bleibt ja rechtsextrem hängen, oder?
Ja, das ist so, wie wenn du sagst, alle deutschen Hühnereier sind kontaminiert mit BASF, ADHS.
Mhm, so heißt das, genau.
Und sagst, also wer sie isst, muss sterben. Und du dann sagst, nee, es gibt ein Stillabkommen mit dem deutschen Eierlegerverband.
Ja.
Fliesenleger und Eierleger.
Fliesen- und Eierlegerverband.
Ja. Genau. Und wir sagen es erstmal nicht, aber die Leute essen natürlich trotzdem keine Eier mehr. Mhm. Und dann ist halt so, wenn, es ist ja vielleicht auch schon auch, sagen wir mal, eine gewisse zeitliche Koinzidenz mit dem Ausscheiden einer einer ehemaligen, wäre zutreffender, Innenministerin, die ja an ihrem letzten Dienstag nochmal so richtig einen rausgehauen hat mit diesem Gutachten, um damit ja sozusagen ihr Vermächtnis im Kampf um die Demokratie der Folgeregierung zu schenken.
Ja, okay, verstanden. Aber das ist jetzt erstmal zumindest zurück und Stillhalte, irgendwie Eier- und Fliesenlegerabkommen. Was ist denn überhaupt das Ziel? Du musst mir das mal erklären. Also, dass man sagt, wir drängen oder möchten jetzt ein Verbot der AfD auf diesem Wege, in die Wege leiten. Ist das das Ziel?
Ich glaube schon, dass es da eine juristische Orientierung gibt. Das habe ich jetzt bei Vosgerau gelesen und bei einem Artikel von Frau Gorostalski in der Welt, dass man sich anbindet an eine bestimmte Argumentationslinie, die man schon für das AfD-Verbot, für das NPD-Verbot genutzt hat, nämlich den Gedanken dieses ethnischen Volksbegriffs. Das scheint tatsächlich das Substanziellste an diesem ganzen Bericht zu sein. Also ansonsten sind 1200 Seiten natürlich auch ganz viel Nebel, die allein durch die Wucht der Masse erschlagen sollen und auch zu sagen, also wir konnten gar nicht alles aufnehmen. Guck mal, wie schlimm die sind. Wir haben 1200 Seiten. Aber letztendlich geht es um diesen Volksbegriff und der ist tatsächlich, ich finde das systematisch gut. Ich finde nur die Frage, fraglich, ob das auf die AfD zutrifft. Nämlich der Gedanke, dass man Menschen, die deutsche Staatsbürger sind, weniger Rechte einräumt, nur weil sie eine andere Herkunft haben, finde ich inakzeptabel. Also im Rahmen von Staatlichkeit gilt, dass alle Staatsangehörigen gleiches Recht haben müssen, egal woher sie kommen, welche Ethnie sie angehören, welche Religion sie haben und so weiter. Das ist, finde ich, eine demokratische Notwendigkeit. Was allerdings der AfD vorgeworfen wird, dass sie den Zugang zur deutschen Staatsbürgerschaft nicht nicht gewissermaßen jedermann und jeder Frau gestattet, sondern das an Bedingungen knüpfen möchte, eben weil diese Gleichberechtigung folgt. Und das wirft man ja wohl vor als diskriminierend
und, das, und
völkerrechtswidrig oder so etwas.
Da sagt auch Vosgerau, das könnte dann zu einem Verbot der AfD führen, oder das wäre der juristische wäre der Hebel oder wie ich
immer. Ja, zumindest wenn ein Hebel bestünde, dann da.
Ich versuche wirklich jetzt zu verstehen. Also jetzt aus der
ganz durchdrungen habe ich es ehrlich gesagt auch nicht.
Nein, aber wenn man sagt, das führt ja dann dazu, erstens, dass also 25% der Deutschen, die ja nun mal Wähler, die ja nun mal die AfD gewählt haben, werden also zu gesichert Rechtsextremen erklärt.
Ja.
Und mittels Verbot dieser Partei, was würde dann passieren? Also die.
Ja, das frage ich mich auch. Müssen die dann sozusagen, würden im Parlament die Sitze leer bleiben?
Oder werden die verteilt auf die anderen Parteien? Das ist die Frage.
Ja, prozentual gemäß der.
Ja, genau. Es würde ja in beiden Fällen dazu führen, dass wir plötzlich eine Regierung aus Linken, SPD und Grünen hätten.
Genau. Und eine Repräsentationslücke im Hinblick auf die Leute, die eine konservative Politik wollen.
Und ja, und die sich dann amtlich verwählt haben. Also wo man dann
so. Das Fräulein beim Amt nochmal fragen, habe ich mich verwählt, genau.
Okay. Ich will das nur verstehen. Also was steckt dahinter? Dahinter steckt dann die Idee, dass man sagt, jetzt ist die CDU und FDP sitzen dann auf der Oppositionsbank und wir kriegen endlich eine ehrliche und gerade Politik von Linken, Grünen und SPD.
Die auch demokratisch legitimiert ist und nicht auf der Basis von gesichert rechtsextremen Wählerkohorten zustande gekommen ist.
Sehr gut. Dann habe ich das verstanden und befürworte das alles.
Ja, wobei unser Machthaber, wie sagt man nochmal, Bundeskanzlerin,
ja,
hat wohl gesagt, dass er das nicht so ganz so smart findet und dass er als Bekämpfung von politischer Opposition werten würde. Habe ich gerüchteweise gehört.
Er findet das nicht so smart, dass man ihn aus seinem Kanzleramt werfen möchte?
Nein, dass man die AfD verbieten möchte.
Ja, das ist ja das Gleiche.
Ja.
Dann wäre er.
Wahrscheinlich, doch, wahrscheinlich. Er vielleicht hängt das zusammen.
Man weiß es nicht. Gut.
Du sag mal, ich brauche noch Impfstoffe.
Du brauchst noch Impfstoffe?
Ja, so 80 Milliarden Dosen brauche ich. Kannst du mal gerade eine SMS an Pfizer schreiben?
Sind deine alle?
Ja!
Wieso brauchst du Impfstoffe? Willst du dich jetzt mal endlich impfen lassen oder brauchst du für die ganze Welt?
Ich wollte für Europa.
80 Milliarden?
80 Milliarden. Wir sind doch so viele Einwohner haben wir doch wirklich, wenn nicht jeder.
Ja, schreib doch Uschi mal eine SMS. Da müsste ja auch noch relativ viel rumliegen, oder? Hatten wir nicht für jeden 10 bestellt? Also 400 Milliarden.
Wie viel hast du davon genommen?
Ich bin, kennst mich, ich bin gierig.
Ich hab mich am ersten Tag sofort die 20 Dinger reinpfeifen lassen.
Alles in die Arme und heute alles in die Armee. Aber vorher galt ja
das alles für Arme?
Na, das gilt ja schon mal gar nicht. Wieso willst du Impfdosen? Also ja, die Fabriken sind fertig. Wir warten auf Polaris irgendwie 2.0. Geht bestimmt bald los. Dann kannst du dich auch wieder eindecken mit Dosen.
Ja, ich will einfach ganz sicher. Ich finde das so gemein, was die gerade mit der Uschi wieder machen. Mhm. Die versucht es auf dem kurzen Wege, weil guck mal, normalerweise, wenn du was anschaffst, sagen wir mal so ein Panzer oder was anderes, dann musst du so Formulare ausfüllen. Und du musst bei der Hotline anrufen, ein bisschen in der Warteschleife, musst dann wieder eine Kundennummer raussuchen oder im Internet, dann musst du gucken, ob du mit PayPal zahlst oder mit Karte. Und die Uschi, die hat gesagt, das ist mir viel zu aufwendig, ich möchte schnell die europäischen Menschen unter den Schutz des Impfstoffs stellen und sagt, ich schreibe da mal eine SMS.
Ja, genau, Albert.
Und dafür dreht man ihr jetzt einen Strick.
Dosen. Ja, habe ich hier, Puppe, hast du 80 Milliarden Euro? Ja, habe ich. Und fertig.
Ja. Ist wohl bei ja, das, oder das ist doch auch eine völlig legitime Art, Geschäfte abzuwickeln, oder?
Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Und es ist auch logisch, dass man das dann löscht.
Ja, natürlich.
Was ist das sonst? Nimmt doch Speicherplatz weg. So zwei, drei SMSen. Kann man auch noch ein Foto lieber machen. Ja, also damit haben wir beide kein Problem. Wir haben ja sowieso kein Problem
mit dem nächsten Problem.
System. Nein, wir loben das ja alles. Also lasst Uschi in Ruhe. Die hat das gut gemacht und die macht das auch weiter gut. Jetzt will sie KI-Fabriken bauen und so. Also die macht ganz, ganz tolle Dinge. Das ist nur am Rande.
Lass uns noch kurz über die Impfung sprechen. Ich möchte andeutungsweise sagen, dass ich will dem nicht vorgreifen, weil das wahrscheinlich eine etwas größere Sache wird, aber dass offensichtlich die Impfung in ihrem Nutzen also in zweierlei Hinsicht unterschätzt wurde. Zum einen hat sie sehr viele positive Nebenwirkungen, von denen selbst die Macher sehr überrascht sind. Offensichtlich gibt es sowas wie eine charakterliche Verwandlung der geimpften Menschen. Die werden plötzlich super intelligent und total sensibel für politische Sachverhalte und solidarisieren sich viel mehr mit unserer Demokratie als Ungeimpfte.
Ja.
Und das Zweite ist, dass die Impfwirkungen nicht auf, bei Schwangeren nicht auf die Mutter beschränkt bleiben, sondern dass man die Kinder gewissermaßen mitimpfen kann und man ihnen damit den Peaks erspart, sodass die STIKO bis heute noch die Corona-Impfung, diese mRNA-Impfung für Schwangere empfiehlt, weil es gewissermaßen an zwei Fliegen mit einer Klappe sind. Jetzt hast du mir erzählt, dass es dann eine tschechische Studie dazu gibt, die das ein bisschen verfassungsschutzdelegitimierend.
Naja, muss ich jetzt versuchen, wie ich das
ausdeutet?
So formuliere, um in deinem Stil zu bleiben.
Ja.
Also zum einen der 20-prozentige Verlust von Gehirnmasse bei den Geimpften ist gar nicht dramatisch, weil diese 20% weder vorher noch je gebraucht wurden.
Das kennen wir aus den Scientology-Anzeigen in den Zeitungen. 80% deines Gehirns werden ungenutzt bleiben. Kennst du noch, ne? Aus den
Metzger-Zeitungen. Davon kann ich nicht rechnen, aber wenn 20% dann verloren gehen, ist das ja nicht weiter wild. Dann ist der positive Effekt, wie du gerade sagst, die Menschen werden demokratischer, also im Sinne von unserer Demokratie. Stell nicht mehr so viel Fragen. Diese kleine Studie, da weiß ich nicht, wie ich das jetzt in deine Richtung drehen soll. Also
dass man der Überpopulation endlich mal Herr wird.
Ja, das scheint das zu belegen. Und wenn das gewünscht ist, ich würde mir da nur was Größeres, Offizielleres wünschen. Verstehst du? Mir ist das mal so Geschwurbel. Wenn irgendeine tschechische Studie feststellt, und das ist ja der Punkt, dass die Geburtenrate bei den geimpften Müttern 50% niedriger ist als die bei den ungeimpften. Das ist ja meine relativ steile Aussage. Mhm. Und da gebe ich dir recht, wenn das Ziel war und einer der positiven Nebeneffekte der Impfung, dann würde ich natürlich das als geradezu als Werbeargument benutzen.
Natürlich.
Aber wenn es nicht das Ziel war, also wenn das ein unbeabsichtigter Kollateralnutzen ist, dann würde ich das nochmal belegen wollen durch eine größere amtliche Studie und nicht nur so in so einem tschechischen Papier. Das ist ja...
Sonst freut man sich viel zu früh.
Ja, ne? Eben. Man weiß doch gar nicht, ob das dann auch stimmt.
Ja.
So, und dann, also... auch da die Empfehlung, ne, die STIKO-Empfehlung steht für eher Kinder und Schwangere. Die Amerikaner wollen das ja gerade kippen, die Spielverderber um Kennedy. Während, wenn man so über die Grenze guckt, die Dänen sind ja auch Spielverderber. Da ist das schon lange so, dass man sagt, nur noch mit ab 60.
Gut, du wolltest aber über KI-Fabriken sprechen, bevor ich dich unterbrach. Eigentlich eine KI-Fabrik?
Das wollte ich nur mal erwähnt haben mit Uschi, damit wir das vollständig machen. Uschi ist ja, wie gesagt, in jeder Hinsicht Expertin und weiß alles. Und sie hat ja auch die Initiative Invest AI ins Leben gerufen für Europa. Möchte 200 Milliarden einsammeln. Also nicht ganz so viel wie so unser Sondervermögen. Und davon KI-Gigafabriken bauen für 20 Milliarden. Das fand ich bemerkenswert, weil ich auch denke, sowas brauchen wir.
Oder? Absolut.
Also man kennt das ja auch von...
Man könnte das Geld auch in die Bildung schicken, da wäre es hoffnungslos verloren.
Du weißt doch, was ist eine Gigafabrik? Das kennen wir doch von Elon Musk. Also in Ostdeutschland baut er, glaube ich, die erste Gigafabrik. Und da fahren dann am Ende lauter Teslas raus. Mhm. Oder? Das ist doch eine Gigafabrik.
Ja.
Mega, Giga, so. Was ist eine KI-Gigafabrik?
Da kommen ganz viele kleine KIs raus.
Ja, die für den Hausgebrauch, oder? Die kann man dann mit nach Hause nehmen. Die rollen da hinten so vom Band.
Ja.
Die kleinen KIs. Ja. Gut. Nee, wollte ich nur mal erwähnt haben. Finde ich gut. Ich weiß zwar nicht, was das soll, aber ja, brauchen wir. Wir brauchen.
Ich habe mir mal was überlegt, apropos KI und kleine KIs. Woher kommt eigentlich diese KI? Also die KI ist doch ein Rechenverfahren, das ausgestreckt wird auf eine gewaltige Datenmenge, das dann in der Lage ist, aus einem großen Datenkorpus neue Datensätze zu generieren, sage ich mal jetzt ganz allgemein. Sei es Bilddaten, Audiodaten, Textdaten, oder?
Ja.
Eine Voraussetzung dafür ist einerseits die Intelligenz der Datenverarbeitung und andererseits das Vorhandensein von bestehenden Daten. Mhm. Weshalb ja zum Beispiel jetzt, wie heißt das, Meta versucht, sämtliche Daten auch zum Training der KI einzubeziehen und die Leute bei Facebook sich nackig machen dürfen dafür, oder? Wird gerade in Deutschland diskutiert.
Nackig machen dürfen müssen? Also ihre Daten meinst du nicht?
Ja, 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 natürlich,
sich
natürlich.
Selbst, das wäre ja ganz schrecklich.
Nein, 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 das will die KI ja nicht sehen.
Ja, das ist so.
Facebook. Jetzt habe ich mir mal Folgendes überlegt. Es ist ja so, dass die KI ja nicht nur Verarbeiterin von Daten ist. Man muss sich schon korrekt benennen, oder? Sie hat ja auch Gefühle, deshalb gender ich sie gerne. Die KI ist Verarbeiterin von Daten. Mhm. Sondern sie ist ja auch Produzentin von Daten. Mhm. Was dazu führen könnte, dass sie das Ausgangsmaterial, das sie selber für ihr Training, um immer wieder schlauer zu werden, nicht nur von uns bekommt, sondern dass sie gewissermaßen sich auf von ihr selbst produzierten Müll bezieht.
Na, wer sagt denn sowas?
Nein, Müll,
ist, also, entschuldige, nein. Content.
Ja, Content.
Ja.
Ja. Ahnst du, worauf ich hinaus will?
Ja,
das
ich
heißt,
ahne, das
die KI, bitte?
Ja, ja, ich ahne was. Müll war
das heißt,
schon eine richtige
je mehr Begriff. Wir KI-Texte auch dann wiederum einspeisen und in die Zirkulation bringen, umso bekloppter wird diese KI selber. Das ist ja wie so eine autoerotische Handlung. Sie ist selbstbefruchtend unterwegs. Mhm. Und das kann man ja auch als Inzucht
mit sich selbst
beschreiben, genau.
Ja,
das dazu führt, dass das, was dabei rauskommt, nicht den Qualitätskriterien entspricht, die wir normalerweise an eine glückende KI stellen würden, oder? Und dann habe ich diesen Begriff gelernt, das führt dazu, dass die KI dann auch manchmal halluziniert. Mhm.
Das ist tatsächlich so, ja.
Halluzination ist was nochmal genau, wenn man was sieht, was es gar nicht gibt?
Ja, das ist die sogenannte Halluzination. Das ist noch Deutschland, ja. Ja, ja.
Das ist ein anderes Wort für Deutschland, die Halluzination.
Ja. Ja. Ja, also die Halluzination. Ja, tatsächlich ist das aber so, wie du gerade beschreibst. Mhm. Das ist ja, als ob du würdest dann deinen Text, den du gestern geschrieben hast, dann begeistert angucken und sagen, oh, was das Schönes, was ich da geschrieben habe. Das lasse ich mir gleich mal als Buch drucken und beziehe mich dann darauf. Und das macht die KI, da sie ja jeden Tag ungefähr 400 Bücher schreibt oder 40 Millionen. Also sie bezieht sich zunehmend auf sich selbst, auf das, was du ihr Müll genannt hast mit der Halluzination.
Das macht
doch sehr viel Hoffnung, weil die KI ja tatsächlich immer schlechter wird. Also ChatGPT, glaube ich, die letzte 4.0 oder 4.5 dann auch zurückziehen musste, nicht nur, weil die zu höflich war, sondern weil sie einfach wirklich nur noch Schrott produziert, weil sie sich auf sich selbst bezieht. Ich weiß nicht, wie man das...
Heißt es, dass man uns immer noch braucht? Oder heißt es, dass wir noch dümmer werden müssen, damit wir das immer weniger merken, dass die KI schlechter wird?
Das wäre die einfachste Lösung.
Natürlich.
Was meinst du?
Du kannst die Qualität deines Produktes steigern oder du kannst über Marketing die Ansprüche der Verbraucher senken?
Ja, wir sprachen ja letzte Woche darüber, dass die Menschen mit großer Begeisterung jetzt zur KI laufen. Also die findet ja in jedem zwei Drittel der Deutschen nutzen KI, um Entscheidungen zu treffen und klüger zu werden. Und die KI wird gleichzeitig unzuverlässig und doof. Aber sicher hast du recht, die große Hoffnung besteht daran, dass wir gar nicht mehr nachfragen. Hm. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich finde, das ist ein spannendes Experiment, genau wie ich diese Nicht-Pandemie so spannend fand, finde ich jetzt auch KI wahnsinnig spannend.
Super, super spannend.
Ja,
super spannend.
Wie geht man damit um? Weil wenn du fragst, werden wir noch gebraucht? Wenn man was weiß und sich dann mit der KI austauscht, dann merkst du ja auch was Falsches, oder?
Ja, klar.
Ja, und darin, dann können wir der KI ja noch ein bisschen helfen, wenn wir das wollen. Wir können sie auch gern weiter verwirren, du und ich. Mhm. Also wir können ja auch mehr Mist erzählen.
Ja.
Solange man das dann nicht alles glaubt und solange alle schlau sind, wird die KI natürlich auch immer schlauer. Und haben wir dann nicht ganz viel Hoffnung, dass alle sich nur mit der KI unterhalten, die KI schlauer machen wollen?
Oder die schlauer als die KI sind und von ihr profitieren, ne? Ja. Aber mein Problem verstehst du, dass sozusagen die Gefahr der KI in der Selbstbefruchtung zugrunde zu gehen?
Das sehen auch die Leute, die diese KI auf uns losgelassen haben. Also da seid ihr euch einig.
Eieiei.
Naja, also das führt so ein bisschen zu dem, was ich dir ankündigte und jetzt doch nicht machen werde.
Warum nicht?
Diese drei, du weißt, wir haben darüber gesprochen, diese die Warnung oder so, die ich nochmal aussprechen wollte, das die drei Punkte. Und
die machen wir doch jetzt. Ich freue mich schon die ganze Sendung drauf.
Ja, aber ich habe
jetzt... Hör auf hier.
Na, ich habe ja zwischendurch ein bisschen geschlafen. Und das berührt jetzt aber diesen Punkt. Also ja, wir können die gerne machen. Wir... Ich muss mal kurz ausholen, was wir gestern besprochen haben. Also, dass ich gesagt habe, ich würde gerne nochmal davor warnen oder aussprechen, dass wir hier so einen globalen Staatsstreich vor uns haben und dass wir in einer Zeit leben, in der wir noch von 300 Kaisern beherrscht werden und zwischendurch nochmal zu nennen, dass alle, die uns beherrschen, Psychopathen sind. Also, diese drei Punkte, ja. Die können wir auch gerne noch ein bisschen ausleuchten.
Ich gucke gerade mal nach, weil unter welche Deliktklasse diese Behauptungen fallen. Nach
unter Deliktklasse Comedy. H.
Bitte?
H wie HH Comedy. Nee, aber zu diesen drei Punkten, die wir gerne ein bisschen noch vertiefen können wollen.
Ja, das würde ich gerne mal ein bisschen ausgeführt bekommen. Das sind ja erstmal nur Behauptungen.
Ja, ja, ich würde nur gerne die Prämisse nochmal, das für deinen und meinen Hinterkopf, was mir aufgefallen ist, heute über Nacht, ist, dass das, was wir jetzt machen und was wir den Leuten vielleicht jetzt nochmal erinnern, insofern überflüssig ist, weil das ja alle wissen. Das ist wie mit der KI, deswegen komme ich jetzt gerade drauf. Wenn Menschen sich mit KI unterhalten, dann sind sie in dem, worüber sie sich unterhalten, klüger als die KI. Wäre ja sonst Quatsch, dann kann man ihnen so Unsinn verkaufen. Und ich denke, wenn wir darüber sprechen, über Staatsstreich, Psychopathen und Kaiser, dass das alle da draußen wissen, was wir jetzt besprechen. Das ist nichts Neues.
Bist du dir ganz sicher?
Ja, das muss so
sein. Meinst du, dass sie es wissen oder dass sie es wissen könnten?
Nein, das ist mir ja aufgewendet. Das müssen sie wissen, weil wenn man das nicht, also wer das nicht weiß, der würde ja nicht wählen gehen. Oder?
Doppelte Verneinung, sag mal.
Na, mir ist heute aufgefallen, ich bin eingeladen worden an irgendeiner, in dem einzigen Verband, in dem ich bin, der VG Wort, also dann teilzunehmen an irgendeiner Abstimmung. Ja. Mhm. Das mache ich aber nicht, weil ich nicht ausreichend im Thema bin. Mhm. So, und das gilt doch auch für jeden anderen, wenn man sagt, jetzt ist Bundestagswahl, wenn ich sage, ich weiß gar nicht, worum es geht, dann wählt man doch nicht, oder?
Von welchem Menschenbild gehst du hier aus? Dann will ich doch gerade erst. Weil ich wähle doch andere Menschen, um länger in meiner Unwissenheit existieren zu können. Weil die zum Beispiel gut aussehen, weil Trampolion springen. Weil die
Demokratie, nein, das kann ja gar
das
nicht
Das ist Demokratie.
Sein. Nein, das, nein.
Demokratie ist, dass ich Ruhe habe vor politischen Themen und andere, die ich nett finde, das für mich erledigen.
Nein, das ist falsch. Nein, das wissen die Leute. Die wissen, dass Demokratie ein voraussetzungsreiches Geschehen ist und dass man nur dann seine Stimme abgibt, wenn man über alles Relevante ausreichend informiert ist, sonst lässt man das sein. Und wenn wir dann darüber sprechen, dass wir von Psychopathen regiert werden und von 300 Kaisern und einen globalen Staatsstreich erlebt haben 2020, dann wissen die Leute das.
Du meinst, dass sie das so unbequem finden, falls so Menschen wie du das dann nochmal sagen? Liegt daran, dass sie eigentlich wissen, wie wahr das ist, was du sagst?
Na, die wissen das, was ich jetzt dann noch ausführe mit dir und haben trotzdem gewählt, weil sie das in Ordnung finden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir müssen die nicht aufklären.
Nein.
Sondern
wer sind wir denn,
die wissen aufklären? Das, die wussten das vorher, die haben dann, sonst hätten sie nicht gewählt, sind ja Demokraten und verstehen Demokratie, also haben sie das nur im Wissen getan und mir ist das wichtig. Nicht, dass wir meinen, wir könnten jemanden belehren oder sowas.
Nein.
Einfach sagt, die wissen, ja, es gibt 300 Kaiser, wir wollen das auch so und deshalb wählen wir mit. Und das, was wir wählen, das ist ja nicht irgendeine, wie du sagst, weil der Merz so gut aussieht oder so, das ist schon eine ganz bewusste Entscheidung.
Bist du dir ganz sicher?
Ja, ganz sicher sind wir ja nie, aber...
Na gut, ich gehe jetzt mal mit, um dir das nicht zu zerschießen.
Ja, nee, das nur so für den Hinterkopf. Also,
ja, jetzt sagst du, es gibt einen Staatsstreich.
Ja, es gab...
Wie meinst du das? Das ist ja eher jetzt metaphorisch, weil uns ist ja nicht irgendwie eine Junta, hat ja einen Machthaber in Berlin etabliert, sondern wir haben ja alles demokratisch legitimierte Akteure, die auf der Basis von bewussten Entscheidungen durch den Volkssouverän legitimiert wurden.
Mhm. Ja.
Wie sagst du, es gibt einen Staatsstreich? Was meinst du damit?
Wir haben das schon oft genug besprochen. Es gibt ja seit 2020 eine gewisse Entwicklung hin. Man könnte das auch eine PSYOP nennen. Also die, was wir vorher unter Staat und Demokratie verstanden haben, ein wenig zu schleifen. Oder? Und mir scheint es
zurückzugehen. Das heißt, die demokratische Kulisse, die besteht fort und wird folkloristisch bedient, während in den Hinterzimmern Lobbygruppen und transnationale Akteure die richtigen Entscheidungen treffen.
Ja, wie gesagt, deswegen wollte ich gerade alle entlasten, das wissen ja auch alle.
Oder ja.
Also, weil da, wenn ich das mal als Anekdote mit dazu tue, einer von diesen 300 neuen Kaisern auf der Erde ist ja unser Freund Elon zum Beispiel. Der wird ja, glaube ich, den kennst du, ne?
Das ist dieser Robin Hood, der Bill Gates vors Schienbein tritt, um die Armen wieder reich zu machen.
Ja, das war ja einer von diesen schönen Sätzen von ihm. Den müsste ich jetzt mal kurz suchen, das Zitat. Oder hast du den im Kopf? Nee. Erwischt mich auf dem falschen Fuß.
Du hast das gestern so schön gesagt.
Ja, ich krieg's aber nur nicht mehr. Er hat gesagt, also Bill, unser anderer Kaiser, hat gesagt, es gibt kein schönes Bild ab, wenn der reichste Mann der Welt die ärmsten Kinder der Welt umbringt.
Das sagt Bill Gates über Elon Musk oder umgekehrt?
Nee, über Bill über Elon. Also er sagt, dass Musk die Kinder umbringt.
Wieso bringt der denn Kinder um?
Naja, weil er die US Aid, also die Entwicklungshilfe, Milliarden ja quasi gestrichen und kaputt gemacht hat.
Aha.
Das ist aber ja eher so ein Streit unter Kaisern, ne? Denn
ja.
Musk hatte ursprünglich auch bei Bill mitgemacht, bei Giving Pledge. Das ist, kennen wahrscheinlich alle. Das ist also die Milliardäre, die sie sich treffen und vereinbaren, dass sie 10% ihres Vermögens für die Ärmsten spendieren.
Beziehungsweise für die Transformation von demokratischen Gesellschaften im Sinne der Agenda der Philanthropie.
Ja, so könnte man auch sagen. Aber Musk ist da irgendwann ausgestiegen, hat gesagt, Philanthropie ist Bullshit und man sollte lieber Marktlösungen suchen. Das nur mal so als Hintergrund.
Ja.
Wie kam er da jetzt hin? Ach so, Musk, ja. Ich meine, dass Elon Musk diesen Planeten versucht zu beherrschen, sollte eigentlich klar sein, oder? Dann sind wir, glaube ich, da steht
ja. Er hat ja eine gewisse informationstechnische Infrastruktur.
Ja, es sollte auch allen klar sein, dass das noch nicht in Deutschland angekommene Doge-Programm, also die Kettensägenabschaffung aller Beamten, dass es ja keineswegs dazu führt, dass man danach weniger Bürokratie hat, sondern nur, dass die Daten aller in den USA bei Musk und seinem Freund Peter Thiel landen. Das wissen wir, ne?
Mhm.
Ich denke nur, wie gesagt, das wissen wir und das wissen auch alle, die hier mitwählen, dass man sagt, das ist ja kein Geheimnis. Also Musk macht
Lass
ja kein...
Lass uns doch trotzdem nochmal aus.
Ja, ja, aber Musk macht ja kein Geheimnis daraus, was er will und was er vorhat. Und ich lese dann auch immer mit Interesse, ich habe den ja nicht gewählt, aber die anderen, wenn Musk... Weißt du eigentlich, dass Musk-Moschus heißt? Und
Elon. Das ist was irgendwas Fieses vom Ochsen oder so. Oder vom
ja, und Elon ist ja so ein Baum oder so ein Stamm. Also Elon Musk hat ja vor, Legionen von kleinen Elons zu zeugen. Und sind inzwischen
bei
14 bis 25 kleinen Elons. Auch das ist ja öffentlich bekannt. Davon gehe ich jedenfalls aus. Also wenn er dann sagt, ich suche mir jetzt die entsprechenden hübschen Influencerinnen aus und schicke denen ein bisschen, was sie so brauchen, per Post, dann machen die eins von meinen Kindern. Müssen wir ja nicht drüber sprechen. Also bei Ashley Sinclair waren es dann also einmal, glaube ich, 15 Millionen auf den Tisch. Und da müsste ich ja nicht, dass ich jetzt Fake News
du sprichst so ein bisschen verworren oder ein bisschen verschleiernd.
Ja.
Der warum? Kerl sendet sein Erbgut per Post mit einem Umschlag von Geld an attraktive junge Influencerinnen mit der Aufforderung, diese im Sinne einer Fortpflanzungspraxis sich selbst zuzufügen.
Ja, das heißt.
Um sein genetisches Material für die nächste Generation.
Genau.
Auszustreuen, das ist auch schon ein bisschen fies, oder?
Das Programm heißt MAPA, Make America Pregnant Again. Und es waren tatsächlich 15 Millionen, die Musk dann geboten hat für das, den Spross, den der Baum da produziert hat in Frau St. Clair. 15 Millionen und was war das monatlich? 100.000 bis zum 21. Geburtstag des Kindes, wenn sie nicht drüber spricht, dass es von ihm ist. Das hat sie dann leider nicht angenommen. Jetzt kriegt sie nur noch 20.000 im Monat. Ich erzähle dir das nur, weil das ja jeder weiß. Also es ist uns ist völlig klar, da ist jemand, der diese Welt weitgehend beherrscht, der reichste Mann des Planeten, der macht solche Dinge. Und du kannst mir ja nicht erzählen.
Du möchtest damit den dritten Punkt belegen, dass diese Menschen nicht nur über eine uneingeschränkte oder eine wenig eingeschränkte Machtfülle verfügen, die sie höchstens im Kampf zwischen Kaisern irgendwie auf die Probe stellen müssen, dass sie damit demokratisch legitimierte Staatsformen marginalisieren, sondern auch, dass sie in ihrem psychologischen Profil den Kriterien eines gesunden Menschen nicht zu 100% entsprechen. Willst du das damit auch andeuten?
Ja, das hast du schön gesagt. Ja, aber nochmals, es ist ja nicht so, dass dies ein Geheimnis ist, worüber wir jetzt gerade sprechen. Es ist ja bekannt, also sowohl was Musk vorhat, was er mit Peter Thiel vorhat, wie er so tickt. Oder? Wir haben das in der Pandemie sehr offen alles gehört, was wer wie vorhat. Wir wissen inzwischen auch, dass das alles nicht gestimmt hat. Aber dann komme ich wieder zurück auf meinen Ausgangspunkt, dass ich sage, das wissen doch alle. Es ist doch nicht so, dass das im Verborgenen geschieht, dass wer die Herrschaft auf dieser Welt hat und was die vorhaben. Das ist doch alles bekannt, oder? Korrigieren.
Ja, zumindest wird es nicht verschleiert. Ich würde sagen, es ist alles öffentlich zugänglich. Das ist in Qualitätsmedien oder in Primärquellen nachzuvollziehen. Also der Great Reset war nachzuvollziehen.
Genau.
Bill selber schickt immer seinen Brief rum, wo er erklärt, was er vorhat. Musk spricht auch offen darüber. Mhm. Also man könnte es wissen. Aber ja, Punkt mit der psychologischen Integrität nochmal bemühen. Du hast jetzt noch eine dritte Behauptung aufgestellt. Diese Menschen seien alle seelenkrank. Sie wären Psychopathen. Mhm. Das heißt, ich würde erstmal sagen, was spricht denn gegen einen gütigen Kaiser? Da, wo die Demokratie sich selbst in die Krise manövriert, werden wir doch durch eine starke Hand. Wir haben ja wieder den Mann entdeckt durch Wadahade Dudefuhl und all diese Leute. Warum sollen wir nicht auch noch sozusagen Supermänner auf transnationaler Ebene, die uns dann mit ihrer Weisheit und ihrer Kraft und Potenz die guten Verhältnisse schenken, nach denen wir uns sehnen, die wir aber im Rahmen von Demokratie gar nicht realisiert bekommen, weil es immer diese Unwuchten der Wahlen gibt und so weiter. Also die meint es doch gut mit uns.
Ja, das ist ja auch das Argument von zum Beispiel Gates.
Und ja, eben.
Ich glaube auch, Trump strebt ja eine dritte Amtszeit an, das wird er schon noch hinkriegen, als Kaiser. Und du meinst, das ist eigentlich gut, ne? Ich sollte da jetzt nicht drauf rumreiten und deren geistige Gesundheit in Frage stellen, dieser 300.
Ja, du hast gesagt, das wären Psychopathen.
Das war aber, bevor ich diese Erkenntnis gewonnen habe, dass die Leute das alles wissen. Kannst du mich doch jetzt nicht drauf verhaften, also.
Nee, aber lass mich den Punkt doch nochmal klar machen. Das ist ja nicht ausgeschlossen, dass Menschen in solchen hohen Positionen nicht nur aufgrund ihrer überragenden Güte, Intelligenz und Menschendienlichkeit stehen, sondern weil sie eine gewisse Durchsetzungsfähigkeit haben, die man auf anderen Ebenen der sozialen Skala als seelische Erkrankung kritisieren würde. Also man kann ja sagen, also wer hohe Positionen einnimmt, der ist entweder Narzisst oder Psychopath oder sonst irgendwas. Gibt ja so als Vorurteil. Mhm. Das würde ja wiederum bedeuten, dass die es gar nicht gut mit uns meinen. Mhm.
Ja, das wäre für dich und mich ist das eine wichtige Erkenntnis. Ich versuche gleich mal den Kreis zu schließen. Ich glaube, dass die anderen das auch wissen. Sogar das.
Also selbst sogar das meinst du?
Ja, meinst du nicht, kann man das übersehen? Also wenn man die...
Also wenn ich so sehe, wie Frank-Walter Steinmeier irgendwie von Kindern Blumensträuße in Empfang nimmt, da sehe ich eine reine Herzensgüte.
Mhm. Na gut, ich bin ja auch gern bereit, mich da nochmal... darüber nochmal nachzudenken, aber du meinst, Mutti ist gar nicht krank im Kopf und will mich nicht töten, die meint es gut mit mir.
Ja, Mutti schlägt dich ja nur so, weil sie dich so lieb hat.
Ja, okay, dann wäre es, wie du gerade argumentiert hast, auch gut, diese 300 Kaiser machen zu lassen, oder?
Ja, nur irgendwelche demokratietheoretischen Nostalgiker würden darin etwas Verwerfliches finden.
Mhm. Und gerade in so Notzeiten. Okay, aber das heißt, lassen wir das mal so halb weg. Ja, also, ob es Psychos sind oder nicht, aber oder die Leute kennen doch jedenfalls ihre Anführer. Und es gibt zumindest keinen Widerstand. Sie wählen das und sie begrüßen dieses System. Sehe ich das falsch?
Also, nein, das siehst du richtig.
Gut.
Also man war, also ich sag's mal in etwas anderen Kategorien. Wir wissen über Korruption, wir wissen über Lobbyismus, wir wissen über den Einfluss von transnationalen Machtzirkeln, wir wissen auch über die moralischen Untiefen unserer Machthaber.
Mhm. Ja, und.
Und wir wählen sie.
Ja, wir wissen ja auch, das hat nochmal ein Gruß an Paul Schreier, der mich nochmal daran erinnert hat, neulich die sogenannte Responsivität heißt das, glaube ich. Das, was uns wichtig ist, also diese 140 Punkte, die man aufzählen kann als Bürger, wir, davon werden von unseren Machthabern adressiert genau null. Es gibt ja immer wieder Untersuchungen und Studien, das ist von der
EU. Also wir wollen zum Beispiel niedrige Mieten, wir wollen billige Energie, wir wollen
ja, keinen Krieg, Frieden. Und all so Zeug. Also dass man sagt, darauf gehen diese Anführer auf keinen einzigen dieser Punkte ein.
Und das heißt Responsivität, Responsivität, dachte ich mal, dass man auf sowas antwortet?
Ja, das ist dann... Also
wäre Responsivität.
Es wäre eine Responsivität, wenn man darauf reagierte in irgendeiner Form als Politik.
Ja.
Das passiert aber nicht. Also die liegt bei 0%.
Alles, was ja, aber das wissen ist. Wir doch, deshalb wählen wir die doch.
Eben, deswegen sage ich dir,
ich meine, dazu dienen doch auch die Wahlversprechen, um immer wieder deutlich zu machen, dass wir uns nichts zu eröffnen haben von unserer Stimmabgabe.
Ja, aber
das deswegen, ist doch eine erwachsene Demokratie.
Das meine ich doch. Das ist, die Leute wissen das und dann wählen sie das trotzdem, bleiben der Wahl nicht fern oder gehen nicht protestieren, sondern sie wählen das dann weiter. Und ich halte doch viel von denen. Das sind Demokraten, das sind doch alles intelligente Erwachsene, Matthias. Das war doch meine Ausgangssituation. Das heißt, die wissen das alles und die wählen das. Und jetzt kommt meine Frage an dich.
Ja.
Sind die vielleicht schlauer als wir?
Inwiefern?
So ergibt es für mich dann wiederum Sinn. Wenn du sagst, du okay. und ich, wir wissen das alles. Von ja. Musks komischem Verhalten, von Gates Autismus und Asperger, was der alles hat und was er da so treibt und wie er den Philanthrokapitalismus erfunden hat und, und. Wir wissen das alles. Wir treffen dann trotzdem die Entscheidung, wir lassen alles so, wie es ist. Das könnte doch viel schlauer sein als das, was du und ich machen.
Ach so.
Uns immer darüber, daran noch abzuarbeiten und zu sagen, den anderen irgendwas zuzurufen, schaut doch mal, der Kaiser ist nackt und kokst oder so. Und dass man einfach sagt, die anderen wissen das doch alles. Aber die reagieren klüger als wir.
Und die Klugheit besteht darin, zum einen sich das Leben nicht schwer zu machen mit Dingen, ja. die man sowieso nicht ändern kann. Und zum anderen ja. natürlich auch diese Machtstrukturen nicht zu verärgern. Denn wenn Mutti eine gefährliche Frau ist, dann ist es gut, wenn sie sich positiv fühlt. Und mit meiner Wahl signalisiere ich meine Unterwerfung an das Mutti-Regime, meinst du das?
Ja, das meine ich. Das ist nur nochmal auch eine kluge Unterwerfung, weil ich kann es ja sowieso nicht ändern. Aber es ist ja ein großer Unterschied, ob man den Leuten unterstellt, ihr seid alle doof, seht ihr das denn nicht? Oder ob man ihnen unterstellt, ihr seid alle genauso klug wie ich, ihr seid also noch viel, viel klüger,
ja.
weil ihr, nachdem ihr das durchdrungen habt, sagt, naja gut, aber darauf reagiere ich doch nicht, sondern wanz mich noch ein bisschen an bei denen,
ja.
halte die Backen und gehe irgendwie in meinen Schrebergarten oder auf die AIDA und lass mich von euch einstellen.
Ist das also Stockholm-Syndrom ist ja nicht nur ein Nachteil, ne? Ist ja eine Überlebensstrategie unter riskanten, prekären Bedingungen.
Die Frage ist, sind die nicht alle, das steht ja dahinter, wir sind jetzt weit aus dem Fenster geritten, aber dass man sagt, das ist doch klug, die wissen das alles, ja. die ignorieren das, die verzichten darauf, noch tiefer hineinzudringen in die Dinge, so wie wir, weil wir werden dabei ja nicht fröhlicher, du und ich, sondern immer unglücklicher und immer kranker und heute sogar immer unwitziger. aber ist das nicht klug? Dies einfach zu wissen und dann nicht mit Widerstand zu reagieren, sondern einfach mit, ja, mach doch.
Ja. Ja, lass mich in dem Zusammenhang nochmal einen anderen Punkt, den wir schon länger vor uns herschieben, machen, nämlich die Rolle der Linken. Auch die muss man ja als sehr klug bezeichnen, weil traditionell ist ja in der DNA der Linken eine Kritik von ungleicher Verteilung von Macht und Vermögen, eine Solidarisierung mit den Schwachen und dann auch eine revolutionäre Perspektive zur Veränderung von Verhältnissen, oder? Das ist doch so DNA der Linken, oder? Mhm. Jetzt haben die sich gesagt, nee, also ehe wir jetzt irgendwie sowas Aussichtsloses angehen, versuchen wir die Selbstbestimmung eben in Bereichen durchzusetzen, wo sie aussichtsreicher ist. Zum Beispiel im Hinblick auf das eigene Geschlecht, im Hinblick auf Diversity-Programme, das ganze Vogue-Regime und so. Auch das wäre eine Frage von Klugheit. Meinst du das?
Das meinte ich jetzt nicht, aber das wäre ja so ein Aspekt, oder? Du willst ja mir jetzt sagen, dass auch die Linke klug ist, indem sie an die Themen nicht rangeht, die sie sowieso nicht ändern kann?
Genau. Oder nur so ein bisschen populistisch, so nach dem Motto, ja, wenn die Mieten zu hoch sind, dann freut sich der Vermieter.
Ja.
Der ist ja dann schuld daran, ne?
Das heißt, ja, aber das ist der Eindruck, in der Tat, das ist schlecht vorbereitet, aber oder ich nicht, die Linke ist doch auch, hat doch auch kapituliert, oder? Intelligent kapituliert vor dem, was wir gerade beschreiben, dass man...
Nee, sie hat nicht nur kapituliert, sondern es gibt einen schönen Satz, dass die Linke nicht der Widersacher, sondern der Parasit des Kapitalismus ist.
Aha, heißt was? Dass sie davon auch lebt und...
Ja klar, dass sie sich, dass mich vergolden lässt, folgenlose Gesellschaftskritik auszusprechen, die... Oder?
Du meinst, dass die Heidi das gar nicht stürzen will, das kapitalistische System?
Nein.
Die das sagt?
Das weiß die auch.
Ja, so historisch ist das doch immer total gut gegangen mit Kommunismus und Sozialismus. Das
wissen wir. Ja, eben.
Entschuldigung, gibt's ja genug Beispiele. Also, sorry, ja. Also, natürlich meint ihr das ernst. Ja, ich wollte uns ja nur beide ein bisschen entspannen. Ich hoffe, das ist mir gelungen, auch wenn ich vielleicht...
Ja, total entspannt. Und
nein, weil dieser, nochmal, das sind alles, wir sind umgeben von intelligenten Menschen und Demokraten, die ganz genau
alle
wissen...
Geimpft.
Ja, mit 20% weniger Hirnmasse, die ganz genau wissen, was sie tun und sich dagegen entscheiden, sich so wie wir und sicher auch viele, die uns zuhören, so einen Kopf zu machen. Und man sagt, das Leben ist doch viel zu kurz für sowas, übertragt das doch lieber der gütigen Mutti oder dem gütigen Elon. Widerstand ist ja sowieso zwecklos.
Ja.
So, und was machen wir jetzt ab nächste Woche für ein Programm?
Wir erzählen lustige Geschichten.
Ja, erzählen ist aber jetzt Witze.
Über Kantinenessen und so, uneingeordnet.
Ja, das machen wir. Ich habe eigentlich noch, das muss ich mal im PS machen, so mal diese ganze Geschichte mit dem, mit dieser Zugfahrt von den drei Buben. Das ist jetzt schon PS. Also wir sind schon.
Ja, sagen wir einfach schnell Tschüss.
Ja, wir sagen abspannen. Tschüss, aber tschüss, abspannen.
Wer mag, der hört einfach noch weiter.
Ja, wer mag, hört jetzt noch ein bisschen zu. Also, das war schon der Abspann jetzt. Nee, das ist doch, ja. Nee, die Buben und der Zug, ne? Du erinnerst dich, wir sprachen kurz darüber. Also der Herr Starmer, der Herr Micron und der Friedrich.
Ja, die haben noch einen Ausflug, hatten eine lange Bahnfahrt und waren so ein bisschen müde.
Ja, und dann kamen ja da irgendwelche Journalisten. Ich finde das so unglaublich, diese Diffamierung. In dem Fall unsere Anführer. Da kam ja dann der Verdacht irgendwie auf, da wäre
illegale Rauschmittel im
Spiegel. Rauschmittel im Spiegel. Und da habe ich nur gedacht, das müssen wir doch eigentlich klarstellen. Also erstens hat es doch einen Haartest gegeben direkt. So, also die drei sind ja freiwillig zum Haartest.
Und Christoph Daum persönlich abgenommen.
Christoph Daum persönlicher Haartest.
Ja.
Und haben damit bewiesen, dass sie ja nun gar nichts Falsches zu sich genommen haben. Weder in diesem Zug, das war auf der Rückfahrt aus dieser größten Freiluftschneehalle oder in Kiew waren die drei da. Aber dass da nichts passiert. Aber ich habe auch gedacht, wie kommt man denn auf sowas als Schwurbler?
Hat eine Weile gedauert, aber Freiluftschneehalle ist schon das
Problem. Die Freiluftschlöner, die Schwurbler, wie kommt die darauf? Man würde mit so einem, hast du das gesehen, das Video von den dreien im Zug?
Ja, nein, ich habe nur das Foto gesehen und Pascal Sigelko hat mir versichert, dass das alles fake ist.
Dass das nur so ein Taschentuch war. Und dann gab es ja noch diesen kleinen Anhänger, also einen kleinen goldenen Stab mit so einem Golfschläger. Ja?
Ja.
Wo dann auch jemand behauptet hat, das würden irgendwie dann Koksa irgendwie benutzen. Das ist natürlich totaler Unsinn. Wenn ich mal ganz kurz hierher greife, unsere wöchentlichen Redaktionskonferenzen, Matthias, du erinnerst dich, ne? Das ist unser Kokslöffel und
ja,
der ist keineswegs so klein. Und es ist auch nicht so schwer, Obst den verschwinden zu lassen, weil das ist, guck dir schon, sagst du, ich habe doch nur meine Bouillabaisse gegessen.
Natürlich.
Also, diese irre Idee, die würden da mit so kleinen Löffelchen ihre...
Die wenig nur immer die Koksschaufel.
Ja, eben, was ist das denn hier? Das ist gut. Ja, ich wollte.
Habe ich dir meine Kokser-Biografie schon erzählt eigentlich?
Ja, aber das kannst du nochmal machen.
Das sehe ich nochmal.
Das war ja auch ganz gefährlich bei dir. Mhm.
Ja, ich erzähle es einfach, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Wir haben ja mit Koks geheizt, meine Eltern. Das heißt, wir haben nicht, also während die anderen alle Gas und Öl und sowas alles hatten, haben wir immer so aus dem Schwarzmarkt gewaltige Mengen an Koks bestellt.
Mhm. Habt ihr auch weiterverkauft?
Nee, ne? Nein, wir haben die verheizt. Also das war in der Zeit, bevor wir Geld verbrannt haben, haben wir mit Koks geheizt, weil wir dachten, das wäre günstiger. Mhm. Meine Eltern, und dieser Koks wurde immer angeliefert und wurde uns vors Haus gekippt und wurde dann durch so Kellerluken, Koksluken reingeschaufelt und lag dann als großer Kokshaufen bei uns im Heizungskeller rum. Und meine Mama war immer so ein bisschen nachlässig mit dem Hausschlüssel, was dazu führte, dass wir manchmal zu Hause ankamen und wir nicht reinkamen, weil sie den... Habe ich schon erzählt, die Geschichte? Ja, ne?
Ja, aber das...
Ja.
Ich
erzähle es gerne nochmal.
Kindheit in Kolumbien. Ja,
genau. Und dann... Oh, wir kommen gar nicht ins Haus rein, Matthias. Du musst mir helfen. Krabbel doch mal durch die Kellerluke. Da musste ich als kleines Kind durch die Kohlenluke auf den Kokshaufen. Mhm. Ja, war danach ganz weiß, wie so ein kleiner Schneemann.
Das hat dich fürs Leben geprägt, oder?
Ja, ich hatte solche Ängste. Ich habe immer Angst, dass ich in dieser Luke stecken bleibe und dann auf diesem großen Kokshaufen zu liegen. Schrecklich. Aber dann habe ich immer von innen die Tür aufgemacht und meine Mutter reingelassen.
Mhm. Ja, aber das war so deine Anfänge. Ja, das ist ja auch, deswegen können wir es uns ja auch leisten, irgendwie jetzt einfach nur noch alberne Witze zu machen, wir Milliardäre, weil du hast ja früh angefangen, auf deiner Koksrutsche in Kolumbien.
Ja, ja.
Gut, dann lass uns doch jetzt mal rausgehen und irgendwie den einen oder anderen durchziehen hier, so eine Line oder zwei. Ich bringe dir dann nochmal das Löffelchen gleich vorbei.
Ja, bitte.
Ich glaube, nächste Woche machen wir eine kurze Pause,
wenn
wir völlig zu sind. Aber dann kommen wir clean wieder.
Sehen wir mal.
Ja, das wird sich zeigen und finden. Es war mir eine Freude. Ich wünsche dir einen sonnigen weiteren Sonntag. Und wir müssen uns keine Sorgen machen. Unsere Führer meinen es gut mit uns.
Und der ESC war geil, oder?
Ja, ganz großartig.
Ja, gut, ich habe es mir auch ein bisschen anders vorgestellt, aber letztendlich fand es schon fair.